So, Felix, jetzt begrüß doch mal unsere Zuhörer.
Herzlich willkommen. Es hat geschneit heute Nacht. Bei dir auch?
Ja.
Es ist sozusagen Winter Wonderland. Wir sind wieder in so einer Art Wintergefühl.
Es ist absolutes Wintergefühl. 8 Millionen Menschen haben Atemwegserkrankungen in Deutschland. Das ist deutlich zu viel, dachte ich. Und habe mich aufgemacht nach Polen.
Ja.
Ich bin nach Krakau gereist, weil ich dachte, da bin ich sicher. Pustekuchen. Bin sofort krank geworden, auch in Krakau. Fake News also, dass immer nur die Deutschen Atemwegserkrankungen bekommen würden.
Okay.
Auch Deutsche im Ausland.
Auch Deutsche unter den Opfern. Ja, gut. Wir sind ja auch so eine Art Gesundheitspodcast.
Ja. Kontinentale Kälte in Krakau, das sage ich jetzt nochmal was ganz anderes als Berlin. Da denkt man ja, das ist schon deutlich kontinentaler als Hamburg. Aber was da abgeht, alter Schwede, um die 0 Grad, du frierst ein auf der Straße.
Ja, kurz ein Bildungssegment. Kontinental ist das Gegenteil von was? Von maritim oder?
Richtig, ja.
Okay.
Richtig, genau. Deswegen wissen wir Hamburger eigentlich gar nicht, was Kälte bedeutet.
Genau, weil es hier die sogenannte sprichwörtliche steife Brise weht.
Ja, und der Schiedwetter, ne, dieses leichte, nieselige.
Okay.
Hat nichts damit zu tun, was wir da in Krakau erleben müssen.
Okay, aber ey, kannst du, war das jetzt rein vergnüglicher Natur wirklich?
Ich wollte ins Hotel.
Im Februar wolltest du nach Krakau?
Ich wollte mir das mal ansehen da. Okay. Und es ist günstig, du kannst da für 70 Euro hin, also mit Kind und Kegel,
Das
kostet nichts, wirklich. Okay. Und dann so auch Unterkunft und so in der Zeit, dann haben wir so ein 5-Sterne-Hotel und so, alles super.
Aber warum macht man das zu dieser Jahreszeit?
Na, hat sich so angeboten, keine Ahnung. Man ist da halt irgendwie, kann da durchfahren, Direktzug von Berlin.
Ja. Ach, und die Aktivität findet auch eher im Hotel statt.
Also wir hatten das so aufgeteilt, ne? Erstmal Ferienwohnung und dann ein bisschen Hotel und ein bisschen Sauna und so. Aber ich bin vorgegangen, hab mich da angesteckt.
Okay.
Ich glaube in der Sauna bestimmt.
Gut. Sehr, sehr gut.
Nee, schlecht. Lag dann ja flach. Konnte mich lange nicht so gut vorbereiten wie du. Ich musste das alles heute Morgen nachholen. Bin extra früh aufgestanden.
Was haben wir denn vorbereitet?
Das werden wir gleich erfahren.
Gut.
nachdem wir nochmal auf eine kleine Aktion hinweisen müssen. Denn unser Lieblingskomponist, Arnold Schönberg.
Oh ja.
Begriff?
Ja. Arnold Schönberg, ja.
1874 in Wien geboren und 1951 in Los Angeles gestorben.
Ja.
Und hat am Ende auch so Protagonisten des Jazz sehr beeinflusst. Zum Beispiel Dave Brubeck hat er direkt unterrichtet.
Naja, Dave Brubeck war mal bei einem so eine Art Seminar oder so ein Vortrag, ne?
Die haben öfter miteinander zu tun gehabt. Es gibt doch diesen Streit auch zwischen Brubeck und Schönberg.
Wirklich? Okay, das erzählst
du. Habe ich doch schon mal hier zitiert. Dass Arnold. Komisch, dass die immer in Los Angeles wohnen, diese Arnolds.
Arnold, okay. Mr. Schönberg.
Immer diese österreichischen Arnolds in Los Angeles.
Ja. Arnold Schönberg, aber natürlich Österreicher, der könnte natürlich wirklich so einen Akzent wie Arnold gehabt haben. Mr. Brubeck, get out.
Get out.
From the piano.
Er meinte ja, jede Note.
Jede
Note muss erklärt werden können. Und nicht durch, ich finde sie einfach gut, sondern du musst sie logisch erklären. Und da meinte Brubeck, hallo, habe ich überhaupt keinen Bock drauf.
Okay.
Wenn das hier geil klingt, dann mache ich das so. Hier gibt es nichts zu erklären.
Ja.
Jedenfalls ist es so. Ich bin ja ambitionierter Schachspieler gewesen früher in meiner Jugend.
Adventures.
Ja, und Arnold Schönberg auch.
Ja.
Und Arnold Schönberg ist auch sehr beeinflusst worden durch die Geschehnisse des Ersten Weltkriegs. Und gerade weil er zum einen dieses musikalische Interesse hat, zum einen auch musikalische Grundwerte wie Funktionsharmonik komplett über den Haufen zu werfen und alles durcheinander zu bringen und neu zu erfinden aufgrund so einer Logik wieder, in Kombination mit diesen Ereignissen des Ersten Weltkriegs und seinem Interesse für Schach, hat er das Koalitionsschach erfunden, das auf 10x10 Feldern
gespielt
wird.
Ist das normal,
10x10? Nee, 8x8 ist normal.
Okay.
Und es wird dann so aufgeteilt in so Großmächte und Kleinmächte. Also man spielt es zu viert. Zwei Großmächte und zwei Kleinmächte. Und es müssen Koalitionen geschlossen werden, die dann gegen jeweils die gegnerische Koalition antritt. Also quasi wie im Weltkrieg.
Okay.
Und hat dann auch so den Figuren neue Werte und Namen gegeben. Also teilweise ist er bei den gleichen Funktionen geblieben. Zum Beispiel gibt es immer noch einen Läufer, das ist aber der Radfahrer. Der ist in diesem Schachspiel relativ schlecht, weil es halt neue Figuren gibt, wie zum Beispiel den Flieger. Das ist ein Doppelspringer. Also du kannst halt den Springer nicht nur einmal benutzen, sondern kannst ihn zwei Springerfelder setzen. Mhm. Außer auf das Feld, auf das du schon vorher gewesen bist. Das Allergeilste ist aber das Unterseeboot. Das U-Boot. Das ist nämlich die Dame und der Springer zusammen.
Ich kann wirklich nur mit dem Kopf schütteln, aber ja gut.
Ja, was mich daran wundert, ist, du hast ja ein funktionierendes System.
Ja.
Also Schach ist ja das genialste oder Spiel sowieso schon.
Tonalität, so. Dur-Moll-System.
Ja, genau, oder genau. Europäische Funktionsharmonik oder so. Das ist ja alles schon, da hätte man sich ja noch 500 Jahre dran austoben können. So, aber er sagt, nee. Ich muss das alles nochmal komplett neu ordnen. Sowohl in der Musik als auch im Schachspiel. Und nun gibt es eine Veranstaltung in Hamburg, die das Ganze versucht zu erklären. Und ich würde unseren Impros, ich würde die gerne auffordern, jedenfalls, dass wir da ein Impro, ein Hörer von uns vielleicht redaktionell einbinden können und da vielleicht mal hingeht, weil wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Ich bin nicht da, du kannst auch nicht. Das findet in der Gelehrtenschule des Joanneums statt und ist umsonst. Und alle Leute sind
für lau.
Umsonst. Für lau.
Okay.
Ja. Ich lese mal kurz ein bisschen aus der Ankündigung vor. Es handelt sich um Donnerstag, den 20.02. dieses Jahres. Also wann veröffentlichen wir? Am 18., ne? Das heißt übermorgen.
18. Ja, übermorgen, ja.
Übermorgen könnt ihr dahin. Schönberg, Schach und Musik. In dem einzigartigen Programm, zu dem die Gelehrtenschule des Joanneums und Taste for School im Rahmen der Tage des Exils der Körperstiftung einladen, werden Showmatch, Schönberg-Ausstellung, Vortrag und Klavierkonzert zusammenwachsen, sowie Profis und Schülerinnen. Um 16 Uhr gibt es so ein exklusives Schachtraining. Zwar ja Hamburger Schulschachmeister, ist nicht so wichtig. Da kann man aber auch hin und sich das angucken. Um 17 Uhr geht es eigentlich richtig los. Um 17 Uhr gibt es die Einführung in Schönbergs Koalitionsschach. Da wird erklärt, wie die Regeln funktionieren. Um 17.30 Uhr gibt es einen Wettkampf mit dem schwedischen Schachgroßmeister Tom Wedberg und dem Fidemeister Frank Berhorst, beide vom SKJE, das ist der angegliederte Schachclub des Joanneums, und unseren sehr begabten Schachspielern Jonathan Andersen aus der 6C und Bruno Barenbruch aus der S2, was auch immer das ist, aus unserer erfolgreichen Schachage. Moderiert wird das Ganze von André Schulz als Journalist bei Chessbase, einer wichtigen Schachseite. Und es wird gekämpft und dabei gleichzeitig moderiert, um zu erklären, was die Gedanken dahinter sind, also die Strategien. Weil man hat nicht sofort ja die Übersicht, welche Figuren was können und solche Sachen. Dann gibt es eine Ausstellungseröffnung um 18.15 Uhr zu Schönberg in der Aula mit Plakaten und Objekten aus dem Schönberg Center in Wien. Und um 18.45 Uhr Vortrag von Volker Amels zu Schönberg mit Bildern und Beispielen und mit einem Klavierstück des Schönberg-Schülers Anton Weber. Weißt du, wer Volker Amels ist?
Nein.
Also er ist zum einen auch Schachspieler und Schönberg-Liebhaber und ist deutscher Pianist, Diplompädagoge, Vorsitzender des Landesausschusses Jugend musiziert Mecklenburg-Vorpommern, Direktor des Konservatoriums Johann Wilhelm Hertel, der Landeshauptstadt Schwerin und Leiter des Zentrums für verfemmte Musik der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Was ist verfemmte Musik?
Irgendwas mit Nazis vielleicht?
Das sagst du immer, wenn du nicht weiter weißt.
Ja, stimmt. Ja, tatsächlich. Ja, das ist gleichzusetzen mit entarteter Kunst quasi.
Ah, okay.
Das ist wirklich tatsächlich so, ja. Also Musik, die irgendwie nicht angesagt war bei den Nazis.
Ah, okay. Um 19.30 Uhr dann noch ein Konzert. Es geht 30 Minuten. Das ist auch eine gute Länge, finde ich, nachdem man sowieso schon so viel Informationen aufnehmen musste, mit dem Klavierduo Haufe Amels. Da werden Kompositionen von Schönberg aufgeführt. Also, dieser Abend steht im Zeichen von Schönberg und seiner Liebe zu Schach. Und also irgendwie habe ich das Gefühl, der war auch martialisch unterwegs mit diesen Bezeichnungen der Figuren. Das ist ja sowieso so, dass Schach so ein Kriegsszenario eigentlich abbildet.
Ja.
Und dadurch, dass wahrscheinlich Schönberg gemerkt hat, Mensch, das bräuchte ja mal ein Update, weil im Ersten Weltkrieg, da kämpfen ja gar nicht nur noch Bauern und Springer gegeneinander. Und dann gibt es dann auch die Artillerie, den Ingenieur, den Tank. Die Dame ist der Tank.
Ja, das war ja auch was ganz Neues, ja. Also der Tank ist der Panzer, ne? Das war wirklich im Ersten Weltkrieg noch was ganz Freshes.
Ja, und der Bauer heißt auch nicht mehr Bauer, sondern Schütze.
Ja.
Ja, wir fänden super, wenn da jemand Interesse zeigen würde und da hingehen würde und uns dann einen kleinen Bericht aufnehmen würde, den wir hier veröffentlichen könnten. Das wäre doch eine super Sache.
Wenn wir so einen kleinen rasenden Reporter hätten hier.
Ja, meldet euch gerne bei uns. Ich kann euch da auch nochmal anmelden. Aber wie gesagt, es steht in der Ausschreibung, die kann ich euch dann zukommen lassen. Aber auch, dass eigentlich jeder willkommen ist.
Genau, und wir müssen gar keine Karten verlosen, weil es ist für lau.
Es ist für lau. Wie geil, so ein ganzes abendfüllendes Kulturprogramm in die verschiedensten Richtungen für umsonst.
Ja, das ist aber hier von der Körperstiftung, die Tage des Exils. Ich war auch bei einem Programmpunkt der Tage des Exils. Hat mir sehr gut gefallen, da hat mein Freund Markus Schneider Musik gemacht für ein kleines Theaterstück, Liederabend, zum Thema Bettina Wegner. Sagt die dir was?
Das ist eine
DDR-Künstlerin. Sind so kleine Hände, ist ihr bekanntestes Lied. Und da gab es einen Liederabend, einen szenischen Liederabend zum Thema Bettina Wegner. Auch Tage des Exils, wollte ich nur anmerken. Also da sind anscheinend hier in Hamburg City so einige Veranstaltungen unterwegs.
Ja, genau. Schönberg ist deswegen ja auch interessant für uns, ja, Jazzliebhaber, weil er hat sich ja vorgestellt, dass er die Zwölftonreihen, dass die sich irgendwann in der Komposition des 20. Jahrhunderts so weit durchsetzen werden, dass halt Kinder auf dem Schulhof diese Melodien, diese Zwölftonmelodien singen würden. Das ist nicht passiert, aber er hat trotzdem ja durch dieses mathematische Konzept auch Komponisten wie John Coltrane beeinflusst und der hat es ja hingekriegt.
Aber hat er das?
Hertha BSC.
Aber was?
FC, FC St. Pauli. Sing doch alle.
Ja, okay. Also, okay, alles klar. Okay, da war eine versteckte Pointe. Weil ich merke, ich habe so einen gewissen Überdruss an Arnold Schönberg.
Ja.
Es geht mir auf die sprichwörtlichen Nerven.
Die Zwölftonmusik vor allem?
Die Zwölftonmusik und auch so ein bisschen dieses Sakrosankte, dass der atonale Titan Arnold Schönberg, der wird immer zitiert als wichtig befunden. Und in Wirklichkeit hat der ja, ist irgendwie diese Behauptung, die Musik des 20. Jahrhunderts so geprägt zu haben, ich weiß gar nicht, ob die wirklich der Realität entspricht oder ob das auch gutes Marketing ist. So Konzepte, haben wir auch schon öfter drüber geredet, dass in der Kunst ja Konzepte immer gut ankommen.
Also Stockhausen hat das ja Freihaus zugegeben. Er meinte, eigentlich die Hälfte seiner Zeit verbringt er damit, seine Musik zu vermarkten.
Ja, aber ich meine auch, dass quasi die ganzen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Da thront ja Schönberg irgendwie über allem. Der hat seine eigene Schule, der hat seine super, hier Webern und Berg, seine beiden Superschüler.
Ja.
Dann hat er diese tolle Zwölftonreihe sich ausgedacht, die man dann rückwärts und gespiegelt spielen kann und ineinander verzahnen und wie auch immer. Und das wirkt so ein bisschen, als wäre das einfach so ein gute, das könnte man gut verkaufen. Das kann man zum Beispiel ja auch super im Musikunterricht machen oder mit Studis. Weil so eine Zwölftonreihe ist schnell geschrieben. Das Konzept hat jeder schnell kapiert. Dann baut darauf ja auch diese ganze, wie heißt das dann, serielle Musik auf, wo dann auch so quasi Dynamik und solche Sachen dann nicht dem Zufall überlassen werden, sondern so in Reihen gequetscht werden. Aber das klingt ja eigentlich alles scheußlich. Und ich finde, es gibt...
Nein. Jetzt, Felix, warst du in letzter Zeit mal auf dem Spotify-Profil von Arnold Schönberg?
Wie viele Plays hat der? Ja,
auf jeden Fall ist es so, ich war da gestern mal drauf.
Ja.
Und wenn du da die meistgespielten Songs angibst, die klingen alle wunderbar.
Ja.
Das ist aber auch keine Zwölftonmusik.
Genau,
der hat ja schon auch anderes
bei anderen Zum Beispiel gemacht, Verklärte Nacht. Ja, genau, auf Platz 2. Das ist zum Beispiel ein ganz wunderbares, kleines Stück für kleines Streichorchester.
Ja. Er hat schon auch gut komponiert.
So. Genau, also, ja, aber dann ging es bergab mit der Zwölftonreihe. Guck mal, aber eigentlich ist er ein One-Hit-Wonder. Guck mal hier. Eigentlich ist fast alles Verklärte Nacht. Also von den 10 meistgespielten Stücken ist das alles sein großer Hit, sein Smasher. Notturno for Strings, auch auf Platz 1, mit 34 Millionen. War wahrscheinlich mal in irgendeinem Soundtrack oder ist in irgendeiner Chill-Playlist. Genau, und dann ging es bergab.
Mhm.
Wie viele Plays? Monatliche Plays? 500.000?
Das ist nicht schlecht.
Jetzt ist die Frage, hat Alban Berg mehr Plays? Alban Berg hat nur knappe 25.000 Plays im Monat.
Echt?
So, und jetzt kann Anton Webern es rausreißen. Der hat 27.000, also weit abgeschlagen hinter ihrem Lehrer.
Ja.
Während Karl-Heinz Stockhausen 23.000. Es wird ja immer, es wird immer trauriger. Also Schönberg eigentlich noch ein Big Player im Spotify Classic Game.
Ja.
Ja, also... Ich finde, es gibt weitaus interessantere Komponisten im 20. Jahrhundert. Und ich finde auch im Prinzip der Widersacher von Arnold Schönberg, Oliver, heißt der Oliver? Nein, Igor Strawinsky, auch viel spannender. Auch Olivier Messiaen, da würde ich auch bei Zeiten gerne mal mit dir drüber reden. Schaffen wir heute nicht. Habe ich mir das schon notiert. Viel spannender. Ligeti, viel spannender. Zenakis, viel spannender. Aber irgendwie schafft Schönberg das mit seinen Konzepten, sich da irgendwie in den Vordergrund zu drängen. Und jetzt sieht man doch wieder an diesem Schachspiel, dass Konzepte einfach funktionieren. Sowas verkauft sich gut.
Naja, gut, also es gibt jetzt da eine Veranstaltung im Joanneum 100 Jahre später. Das Schachspiel habe ich hatte da vorher noch nie von gehört, ehrlich gesagt.
Ja.
Und ich bin wirklich schachbegeistert. Also mir sagt jetzt nichts. Man kann jetzt nicht sagen, dass ich dieses Schachspiel deutlich durchgesetzt hätte. So.
Nee.
Also, oder das aller Munde gewesen
wäre. Nein, das meine ich nicht. Aber es ist ja interessant zu merken, du hast natürlich recht, ich steigere mich da jetzt auch so ein bisschen rein, aber es ist doch interessant zu merken, dass auch 100 Jahre später wenn sich irgendwie jemand wie Schönberg so ein Konzept überlegt hat für ein neues Schachspiel, dass dann in der Academia irgendjemand da dankbar drauf anspringt und einen Abend veranstaltet.
Ja.
Der bestimmt ganz toll wird, geht da bitte hin, liebe Impros. Aber also wie gesagt, Schönberg, mein Hot Take, Schönberg überbewertet. Klingt, alles ab der 12-Ton-Reihe klingt scheußlich.
Ey, ich versuche gerade für diesen Abend zu werben.
Ja, das stimmt.
Du machst ja alles kaputt.
Ja, das stimmt, du hast recht.
Einer der wichtigsten Komponisten des 20. Also, Jahrhunderts, hat auch viele Jazzmusiker beeinflusst.
Ja, und, ich möchte die 12-Ton-Reihe nicht missen.
Keine Coltrane-Changes ohne Schönberg, muss man schon auch so sagen.
Nein, das wir lieben ich. Die Coltrane-Changes. Nein, ich glaube, das ist Quatsch. Ich glaube, das stimmt nicht, aber das machen wir in unserer großen Hardbop-Folge. Ich glaube, dass Schönberg viel zu viel Raum eingeräumt wird, weil ich halte eigentlich die 12-Ton-Reihe für irrelevant. Außer in ganz exklusiven Kreisen, wo irgendwie darauf basierend komponiert wird. Das schließt natürlich auch einen Stockhausen ein.
Ja, ich finde, wir reden noch viel zu wenig eigentlich über Schönberg.
Ja, okay. Also bald die Schönberg-Sonderfolge.
Ich finde wirklich, man muss den eigentlich mehr wertschätzen. Ich finde eigentlich, er hat so viel beigetragen zu unserem alltäglichen Leben.
Ja.
Das finde ich eigentlich voll daneben. Ja, genau.
Ich glaube, es war auch keine, also das war jetzt wirklich keine 12-Ton-Reihe.
Ich habe mir das mal angehört, so 12-Ton-Stücke, aber das ist ja oft das Geniale daran, ist ja, dass sie es so versuchen, dann in Akkorde einzukleiden, die Reihen. Also,
ja.
Also dadurch, dass du auch hin und wieder mal so einen Akkord hörst, den du vielleicht woanders dann schon her kennst, ja, dann doch irgendwie was hast, woran dich festhalten kannst. Aber es ist natürlich jetzt für das ungeschulte Ohr eine Herausforderung, das
muss man schon sagen. Na, also du kannst beliebig viele 12-Ton-Reihen parallel laufen lassen und die spiegeln und umdrehen, wie du willst. Du darfst auch Töne wiederholen, so viel du willst. Der Trick ist nur, die müssen immer aufeinander folgen in dieser Reihe, sodass quasi so eine Art Tonkommunismus entsteht. Ne? Also und das sorgt natürlich dann durch dieses Rechenspiel, dass alles immer nacheinander kommen muss, alle 12 Töne, bevor der erste wieder kommt, sorgt dafür, dass halt tatsächlich sowas wie ein tonales Zentrum selten entsteht.
Ja.
Genau. Und man eigentlich aufgeschmissen ist.
Ja.
Also was Schönberg auch gemacht hat, ist dieses Hurz-Klischee. Weißt du?
Ja.
Habe Kerkeling. War ja jetzt ja auch gerade wieder viele Medien. Dieser Hurz-Sketch. Das Lamm stieg auf einen Berg. Hurz.
Ja.
Ne? Dass wir die musikalische Moderne im Volksmund eigentlich so empfinden, als Hurz-Gag, das ist eigentlich in erster Linie die Schuld von Arnold Schönberg. Ich möchte es nochmal sagen.
Das ist die Schuld, aber auch ist, also wir feiern ja auch teilweise Protagonisten anderer kompositionellen Strömungen dafür ab, dass sie diesen Habitus mit sich bringen und dadurch einfach ihre Musik aufwerten. Also manchmal reicht ja so ein Habitus, und das stellt Happe Kerkeling ja wirklich sehr gut dar, um Leute zu beeindrucken.
Ja.
Und das kann man auch mit anderer Musik. Und ich möchte mich da vielleicht mal wieder auf die Neoklassik beziehen.
Ja.
Da gibt es auch solche Hasis, die das halt einfach nur durch den Habitus hinbekommen, ihre Musik aufzuwerten. Und das ist vielleicht ja auch etwas, was Schönberg mit beeinflusst hat. Und ich muss sagen, ich finde das jetzt nicht so schlecht. Also ich finde das eine all-righte Verkaufsstrategie.
Ja, ich habe eine Kompositionsaufgabe für dich bis zur nächsten Folge. Ich möchte, dass du gerne ein Stück schreibst mit der Neoklassik-Anpassung der 12-Ton-Musik, nämlich mit der 7-Ton-Musik. Ich möchte gerne, dass du eine diatonische 7-Ton-Reihe
machst. Neoklassik macht das ja eigentlich mit 5 Tönen, die sogenannten Pentatonik, die schwarzen Tasten.
Aber
na, oder die weißen.
Ne? Ja, genau. Nur die weißen, das meine ich ja. 7 weiße Tasten, und ich möchte gerne, dass du dir da mehrere 7-Ton-Reihen ausdenkst. Die darfst du im Krebs spielen und spiegeln.
Ja.
Aber ob man da so einen Kompromiss findet.
Tatsächlich gibt es da ein Konzept für schon. Ja. Ich glaube, Alice Bacher heißt die, eine Vertreterin aus diesem Genre, die einfach die schwarzen Tasten aus ihrem Klavier rausgenommen hat, damit die nicht ablenken.
Ja. Aber jetzt geht es jetzt ja um eine Gerechtigkeit zwischen den weißen Tasten.
Ja, genau. Also, dass die gleich behandelt sind. Die übrig gebliebenen weißen Tasten.
Genau, ja.
Nachdem wir die schwarzen rausgeschmissen haben.
Genau.
Ja, okay.
Da geht doch was.
Ja, ich werde mich dran machen.
Okay, danke. Dankeschön.
Ihr könnt diesen Podcast finanziell unterstützen. Da weisen wir immer gerne nochmal drauf hin. Außerdem gibt es diesmal eine Sonderaktion. In den Shownotes könnt ihr erst euch mal angucken, wie ihr das macht. Ne? Es gibt da die Möglichkeiten über verschiedene Portale bei mir, Coffee oder Kofi.com. Je nachdem, ob ihr Apple Pay, Credit Card, PayPal, alles möglich, wie ihr wollt. Und jetzt gibt es eine Sonderaktion, da wir ja auftreten am 15. März. Ist es richtig? Ja.
Früher, oder? Ist es der 15.?
Ja, okay, kann sein. 15. März beim Leipzig Lauscht Festival Leipzig in Leipzig. ein Podcast-Festival und da verlosen wir 2x2 Tickets für denjenigen, der uns diese Woche am kreativsten finanziell unterstützt. Ganz einfach. Also her mit der Kohle und schreibt uns eine nette Nachricht und dann wird gelost.
Danke.
Pfennigbeträge werden natürlich nicht akzeptiert. Werden akzeptiert,
es sei denn, aber es gibt eine gute kreative Unterstützung dazu.
Ja, gut, okay, alles klar.
Ich frage mich übrigens, wenn jetzt uns Leute Geld schicken, ist es dann cool, wenn man dann im Podcast sagt, hey, danke an so und so? Oder will man gerade nicht genannt werden?
Ich glaube, das muss, weiß ich nicht.
Oder ist das Motivation? Weil manchmal höre ich das in anderen Podcasts.
Ja, stimmt. Bei Jung und Naiv habe ich es auch mal gehört, ne, dass die dann sagen, ihr könnt dann im Abspann dabei sein oder genannt werden. Oder manchmal werden die auch namentlich genannt, aber ich glaube, dann, es wird immer abgefragt. Und das haben wir bisher nicht gemacht.
Nee.
Deswegen.
Nee.
Neulich hat mal jemand unterstützt, der gesagt hat, er hört eigentlich keinen Jazz, aber hört uns gern zu.
Gut, ja. Richtig, ja. Aber das ist ja genau unser Publikum.
Das ist die richtige Attitude, ja. Genau. Ah, mir ist irgendwie kalt, Felix.
Es ist so kühl. Es ist wirklich kalt in Deutschland, ja.
Ja, es ist echt so kühl.
Ja.
Ich bin wahnsinnig unterkühlt.
Ach so. Ja.
Was könnten wir dann für ein Thema denn mal beackern, wenn einem so kalt ist?
Winter?
Ja, einen kalten Schluck aus dem kalten Glas.
Christmas? Jazz? Ach nee, es gibt ja eine ganze Stilrichtung, die heißt kalter Jazz, also kühler Jazz, cool Jazz. Wolltest du darauf hinaus?
Ja, lass uns doch mal darüber reden. Gar nicht so leicht, finde ich. Ich lese ja gerne mal Bücher über Jazz.
Ja.
Und mir fällt zunehmend auf, dass so, wie wir das ja gelernt haben mit der Jazz-Historie,
ja,
wir sollten sie eigentlich linear verstehen. Also ja, das heißt, erst kam dann Swing, dann hat das und das beeinflusst, dann Bebop, Hardbop, und das, ne, dann sind das die Vertreter und so. Mhm. Und alles innerhalb so einer zeitlichen Linie.
Ja.
Und wenn man dann jetzt sich da so rein recherchiert, dann merkt man so, ey, das geht oft nicht so richtig auf. Mm-mm. Ein gutes Beispiel ist, wir hatten da so hin und her geschrieben mit Lenny Tristano.
Ja.
Also wir verorten eigentlich den Ursprung der Avantgarde 59 mit Ornette Coleman und so im Jazz. Und dann checkst du mal irgendwie bei Lenny Tristano so rein und denkst du, ey, Alter, der ist schon 10 Jahre früher komplett freigedreht.
Ja.
Das sind so Schwierigkeiten, wenn man irgendwie versuchen will, so zeitlich linear nachzuvollziehen, was da eigentlich so los war. Und ich finde, am allerschwersten ist das irgendwie eigentlich beim Cool Jazz. Er spielt auch so eine merkwürdige Rolle in der Bewertung und ja, aber auch zeitlich irgendwie schwer einzuordnen, örtlich schwer einzuordnen. In dem Coolness-Faktor finde ich auch schwer einzuordnen. Inwieweit war das eigentlich hip?
Ja.
Und zu welchem Zeitpunkt und so. Aber wir versuchen uns dem Ganzen mal zu nähern. Leg doch mal los.
Ja, also das rührt mich fast, dass du das so schön gerade beschrieben hast mit dieser Recherche, das lässt sich ja im Allgemeinen, glaube ich, auf unser gesamtes Dasein als Kulturhistoriker übertragen, dass sobald der Blick etwas näher rangeht an die historische Faktenlage, an die Quellen, merkt man, es ist alles gar nicht so einfach. Ich hatte da ein absolutes Aha-Erlebnis, weil ich kann mich erinnern, dass, als wir in der Schule so die Epochen durchgenommen haben, dann hieß es, erst kommt die Barockmusik mit Bach, da ist alles polyphon, und dann kommt die Wiener Klassik mit Mozart und da ist alles plötzlich homophon. So wird einem das erklärt, so mit einfachen Schlagworten, auch in, keine Ahnung, im Deutschunterricht, in der Weimarer Klassik, da ist die Klarheit und dann kommt die Romantik und dann wird es plötzlich ganz romantisch und so. So wird einem das ja erklärt, ne? So ein bisschen.
Ja.
Und ich weiß noch, dass als ich dann bei meinem heißgeliebten Formlehreunterricht in der Musikhochschule saß, auch im Prinzip eine Musikgeschichtsvorlesung, als es dann hieß, ja, und dann kam die Barockmusik und das war das Ende der Polyphonie.
Ja.
Und ich dachte so, hä? Und ja, dann hat aber der Professor Dr. Schwenk uns das irgendwie erklärt und mir wurde klar, ah ja, okay, das für den sinnbildlich für den Barock steht gar nicht die Polyphonie, sondern eigentlich der Generalbass und eigentlich überhaupt sowas wie eine Harmonik. Aber ja, sowas lässt sich erst in genauere Betrachtung so richtig rausfinden. Und was dann ja auch total klar ist, es gibt historisch, wenn man so über Kultur spricht und Musik, es gibt immer eine Gleichzeitigkeit von allem. Das heißt, während der Bebop erfunden wurde von Charlie Parker, wenn man das überhaupt so sagen kann, hat ja Louis Armstrong trotzdem noch Platten aufgenommen.
Ja.
Das hat er ja nicht plötzlich alle nur Bebop gemacht. Und auch zu merken, wie kleinschrittig sich eigentlich Sachen beeinflussen. Also sowas wie eine Revolution, sag ich mal, wie, was ist ich, ab jetzt alles nur noch in 12-Ton-Reihe oder ab jetzt alles nur noch als Bebop, das gibt es eigentlich selten. Meistens sind es so ganz kleine Beeinflussungen. Und das finde ich auch sehr interessant beim Cool Jazz, weil der auch so irgendwie dazwischen hängt in den Entwicklungsstufen. Und es ist auch so ein bisschen die Frage, ist das überhaupt eine Entwicklungsstufe? Wie kommen wir überhaupt auf Cool Jazz? wollte ich dich nochmal fragen.
Ja, also wenn man das jetzt so nachliest, ich habe das jetzt bei Ashley Kahn so gelesen, dann gilt schon als Ursprung dieser Bezeichnung Cool Jazz ja diese Sessions, die später veröffentlicht wurden von Miles Davis für The Birth of the Cool, das Album, ja, was später so genannt wurde. Es ist keine Albumeinspielung, sondern es ist eigentlich sind so eine Kompilation von, genau, verschiedenen Sessions aus der Zeit.
Ja.
Andererseits ist es dann so, dass wir den Cool Jazz ja örtlich eher in L.A. verorten.
Ja.
Was dort so erklärt wird mit dem Umzug von Gary Mulligan, der ja an diesen Aufnahmen beteiligt war und auch, glaube ich, auch Arrangements dafür mitgeschrieben hat.
Und Komposition.
So. Komposition auch, genau. Und der irgendwann von New York nach L.A. gezogen ist und quasi dort das Erbe sozusagen weitergetragen hat und letztlich auch kommerzialisiert hat oder bekannter gemacht hat, als es dann in New York im Ursprung gewesen ist.
Also, nur um das nochmal so zu gliedern. Wir machen jetzt mal wieder so ein kleines Segment Jazz History. Und also ich kann hier jedes x-beliebige Jazzbuch nehmen, was es so gibt. Die sind alle gleich gegliedert. Es gibt immer ein Kapitel New Orleans und Dixieland. Dann kommt das nächste Kapitel Swing. Dann kommt das nächste Kapitel Bebop. Dann kommt das nächste Kapitel Cool Jazz. Dann kommt das nächste Kapitel Hardbop. Dann kommt das Kapitel Free Jazz. Dann kommt das Kapitel Fusion. Und das war's. Ja. So funktioniert die Jazzgliederung. Wir haben ja schon mal über New Orleans und Dixieland gesprochen. Wir haben schon mal über Free Jazz gesprochen. Wir haben schon mal über Bebop gesprochen. Also ganz stringent sind wir nicht. Und jetzt springen wir mal irgendwie rein in Cool Jazz.
Ja.
Hattest du da einen Trigger für Cool Jazz?
Also mir fiel erstmal immer total schwer nachzuvollziehen, was das überhaupt eigentlich ist.
Ja.
Nämlich da wollte ich dich jetzt gleich zu interviewen. Also wie kann man eigentlich diesen Stil beschreiben? Woraus wird er geprägt? Was ist es genau, was den Cool Jazz zum Cool Jazz macht? Weil in Bezug auf Sound zum Beispiel.
Ja.
Das habe ich nie so richtig verstanden. Es war auch so, dass er in der Art und Weise, wie ich akademisch an den Jazz rangeführt wurde, der Cool Jazz nicht unbedingt für etwas stand, was wahnsinnig erstrebenswert wäre, auszuchecken in dem Sinne. Also es hatte nicht eine relevante Konnotation in der Pädagogik jetzt, die ich erfahren habe.
Ja.
So, sondern es war eher so, gibt es auch coole Sachen, aber richtig wichtig und cooleres Zeug ist eigentlich eher hier so und Hardbop wichtiger und kann man sich mehr mit befassen, kann man akademisch natürlich auch besser ausschlachten. Mhm. Und deswegen habe ich so gemerkt, als du meintest, du willst dich diesem Thema mal nähern, ich musste dich erstmal überhaupt rausfinden, ja, was ist denn das überhaupt?
Ja.
Also was ist denn jetzt genau die Stilbildung? Und da habe ich natürlich bei Birth of the Cool reingehört so. Mhm. Und da würde ich jetzt dich schon mal fragen, also das scheint ja schon das Arrangieren und der ausgewogene, arrangierte Sound mit größerem Ensemble scheint ja jetzt irgendwie schon mal wichtig zu sein, oder?
Der ist irgendwie wichtig.
In der Grundlage, ja.
Bei mir ist das eigentlich was, die Leute mögen es ja gerne, wenn es so ein bisschen persönlich wird, dann, wenn ich mal einen Schwank aus meinem Leben erzählen kann. Und zwar ist es bei mir, ich habe das auf die Liste geschrieben, weil in meinem Leben ist das folgendermaßen. Ich bin ja ein älterer Herr und bin natürlich auch jetzt im hohen Alter viel mit Instandhaltung meines Körpers beschäftigt. Und ich habe so eine Art Stretching-Routine, die versuche ich mehrmals die Woche zu machen, gerne vormittags, auch gerne mal vor der Podcast-Aufnahme im Idealfall. Die wird auf so einer blauen Gymnastikmatte durchgeführt. Und dazu, da läuft ein Timer, um zu gucken, wie lange ich mich da dehnen muss. Und dazu läuft dann gerne mal eine Musik.
Ja.
Und da habe ich rausgefunden, dass mir der Stretch besonders gut gefällt zur Musik vom Jimmy Joffre Trio.
Ah, okay. Kenne ich gar nicht.
Das ist halt, ist ein Protagonist des Cool Jazz. Und dann bin ich aber weitergegangen und habe plötzlich gemerkt, es funktioniert auch sehr gut zu den Einspielungen vom Paul Desmond Quartett.
Ah, das Paul Desmond Quartett. Oh, das muss ich natürlich auch sagen. Also von wegen der Trigger, was eine meiner ersten Jazz-Alben ist natürlich Time Out von Dave Brubeck.
Time Out von Dave Brubeck, genau. Das heißt, wir sind irgendwie alle mit Musik auch so ein bisschen sozialisiert. Gerade in Deutschland sehr beliebt ja auch das Modern Jazz Quartett.
Ja, das habe ich nie so gepumpt. Ja, ja. Also kenne ich gar nicht so viele Alben oder so. Ich weiß ungefähr, was der Sound ist. Ich finde, der klingt bluesiger, deswegen verorte ich den dann nicht so.
Ja.
Aber ist natürlich irgendwie wichtig und auch fährt gut rein auch, ne?
Fährt
gut hörbar, immer cool,
gut,
immer
gut, sehr gut hörbar.
Genau.
Ja. Genau, aber was du ja sagst, Time Out von Dave Brubeck, da sind wir auch schon recht spät, 1959 im großen Jazzjahr, wo die großen, vielen wichtigen Platten rauskamen.
Ja.
Also was 1991 für die Rockmusik war, war 1959 für den Jazz.
Ja.
Und genau, auf jeden Fall näherte ich mich dann diesem Thema Cool Jazz und dachte, da können wir mal drüber reden. Jetzt ist so ein bisschen interessant, auch um das mal aufzudröseln, Jazzmusik ist, nachdem der Jazz aus New Orleans über Chicago nach New York kam, ist Jazz in den 20ern, dann in den, vor allen Dingen in den 30er Jahren und auch noch in den 40er Jahren ist Jazz vor allen Dingen Swingmusik.
Ja.
Das heißt, Jazz ist Popmusik. Jazz ist Tanzmusik. Jazz ist Musik, wo Leute zu ausgehen, ausgelassen feiern in Clubs, in denen vor allen Dingen auch Big Bands Swingmusik spielen.
Ja.
Jetzt, und das ist so ein bisschen eine Parallele zum Cool Jazz, ist Jazz im Swing-Zeitalter, wir machen auch nochmal eine eigene Swing-Folge, deswegen kratzen wir das jetzt nur, jetzt ist Jazz im Swing-Zeitalter super populär und der Cool Jazz ist ja eine Stilistik, die dann quasi so in den 50er Jahren vor allen Dingen stattfindet, auch eine, oder rund um die 50er Jahre, eine Musik, die auch wieder als sehr populär gilt. Das eint diese beiden Musiken. Aber ganz wichtig, dazwischen steht die Bebop-Musik, die vieles von dem, was im Swing galt, über den Haufen geworfen hat.
Ja.
Über Bebop haben wir ja auch schon mal gesprochen. Und jetzt ist aber die Cool-Jazz-Musik so eine Art Musik, die wieder anschließt an die Swing-Musik. Kann man das sagen?
Ja, erstmal in der Konsumierbarkeit sowieso. Ich habe das Gefühl, auch in der Produktion dieser Alben wird sehr genau darauf geachtet, dass es alles ausgewogen klingt. Mir ist dann auch bei diesen LA-Sachen, wie zum Beispiel, du hast gerade Paul Desmond zitiert.
Ja.
So, da ist mir aufgefallen, dass der ja wahnsinnig viel mit Gitarre spielt. Das ist Jim Hall an der Gitarre, glaube ich. Ne? Mhm. Und ich habe ja so eine These dazu, dass halt diese Platten, die dann zu der Zeit mit Gitarre aufgenommen werden, eigentlich besser zu verkaufen waren. Also auf jeden Fall hat man da so gemerkt, man kann die viel besser produzieren, weil man ein Dynamikproblem in der Aufnahme mit dem Klavier in Verbindung mit Blasinstrumenten hat,
ja,
was du bei der Gitarre nicht hast, weil du einfach den Volume-Regler mit bedienen kannst.
Ja.
So. Und dabei viel besser auf den Raum einwirken kannst und dynamisch Ausgleich schaffen kannst als beim Klavier.
Ja.
So, und es gibt natürlich auch wunderbare Aufnahmen, wo das gut gelungen ist, aber ich finde, man hat relativ oft in der Zeit das Gefühl, Klavier ein bisschen leise.
Ja, ja. Das muss man auch tatsächlich mal erklären. Also Swingmusik, da gibt es auch natürlich von bis, aber Swingmusik ist Big Band Musik. Das heißt, im Vordergrund der Swing Big Band Musik steht ein sehr lauter Schlagzeuger in der Rhythmusgruppe, der auf einen geballten Bläsersatz trifft.
Ja.
Da gibt es so eine Art dynamisches Gleichgewicht. Also, wie kann man sich Swing-Musik vorstellen? Ich würde zum Beispiel sagen, eine ganz typische Swing-Komposition, das ist immer zum Beispiel Musik, die oft auf so Riffs basiert.
Ja.
Also so, der ganze Bläsersatz spielt gerne auch immer die Trompeten und die Trompeten-Posaunen, also the Brass, getrennt vom Reed, von den Saxophonen. Zum Beispiel dieses Benny Goodman-Stück, Stompin' at the Savoy, kennst du das?
Ja.
Das geht ja so. Also die Trompeten spielen immer. Antworten die Saxophone. Sowas. Oder auch ein anderer Benny Goodman-Hit. Sing, sing, sing. Der ganze Bläsersatz. Weißt du so, das sind riffige Melodien. Einfache, riffige Melodien. Es gibt natürlich auch im Swing von bis, aber viele Sachen sind so darauf ausgelegt, dass das so schautartige Riffs hat. Es ist alles irgendwie sanglich, poppig für die Zeit. Also auch noch mal vielleicht als kleinen Klangeindruck. Cottontail von Duke Ellington, ne? Es ist alles
babs. Ja.
Also, ne, es ist irgendwie alles. Und dem entgegen steht jetzt etwas, was der Bebop macht.
Also erstmal nochmal über die Lautstärke. Wir müssen uns das vorstellen, dass das, was du gerade gespielt hast, sehr laut.
Sehr laut.
Auf spielt den Aufnahmen,
eine ganze Big Band, genau.
Spielt eine ganze Big Band, intoniert wird und genau. Das ist für diese Art von Musik natürlich wunderbar, aber da hörst du es am meisten, beziehungsweise nicht das Klavier.
So. Genau, genau. Es gibt natürlich, aber lustigerweise auch Pianisten im Swing spielen oft alleine. Also Art Tatum Pat ja. Swaller, Teddy Wilson, Leute, die wahnsinnig viele Solo-Einspielungen gemacht haben.
Genau.
Wo auch wobei das Klavier ja nicht, das Klavier spielt absolut nicht wie ein Saxophon oder wie ein Horn, sondern das Klavier spielt wie ein ganzes Orchester. Das heißt, wir ja. haben. Also, wenn ich jetzt Stride spielen könnte, würde ich es machen. Kann ich leider
genau, nicht. Ich finde halt, ja. dass, wenn man Swing darstellen möchte und man spielt Solo-Klavier, das klingt halt immer eher nach Oldtime. Also, wenn ja. irgendwie. Also das, ich habe immer das Gefühl, das ist ja gar nicht Swing, weil da sind ja keine Bläser bei.
Nee, nee, genau. Aber es ist, ja. aber es ist genau das, was du machst. Es sind fette Riffs, es knallt und es wird viel Wert drauf gelegt, auch aufs Arrangement. Also ganz wichtig im Swing sind die Arrangeure, ne? Also Leute, ja. die diese Bläsersätze machen. So, jetzt haben wir in den 40er Jahren den Zweiten Weltkrieg. Wir haben eine Krise der Plattenindustrie. Wir haben sogar eine Materialknappheit und deswegen einen Record-Ban, also so einen Streik, keine Platten aufzunehmen von der Gewerkschaft. Und in dieses Vakuum tritt jetzt vor allen Dingen ein junger Mann aus Kansas City, 1920 geboren, Charlie Parker. Kansas City insofern interessant, weil auch Count Basie aus Kansas City kommt. Count Basie sozusagen eine so der letzte große Big Band Star, der da noch dazugekommen ist, so ein bisschen später auch als Ellington und so. Aber Kansas City, wie gesagt, sehr, sehr wichtige Stadt dann anscheinend. Und jetzt kommt dieser junge Mann Charlie Parker, 1920 in Kansas City geboren, kommt nach New York und macht was völlig Irres. Spielt nämlich eine Musik, die gar nichts oder auf jeden Fall für diese Zeit wahnsinnig wenig mit dieser Big Band Musik zu tun hat. Mhm. Nämlich auch super lautes Schlagzeug. Alles ist super schnell. Und die Kompositionen sind eigentlich aufgeschriebene Solos.
Ja.
Können wir mal irgendwas hören?
Achso, du meinst, wie sich das jetzt unterscheidet? Also wenn ja. wir jetzt, keine Ahnung, wenn wir jetzt, wo waren wir gerade bei?
Swing.
Swing, also. Das ist halt Swing, immer so ein leichte, so eine so ein Phrasing.
Ja, ja.
Aber genau, sich jetzt
auch Riffs, Kicks.
Das Wichtige ist natürlich, genau, es muss jetzt alles viel schneller werden.
Ja.
Und dadurch werden die Achtel viel gerader.
Ja.
Irgendwie so, ne? Ja. Und dann werden die Achtel auch immer noch unterschiedlich betont. Das heißt, du hast.
Ja.
Das fließende Gefühl durch die Achtel, das verändert sich natürlich grundlegend, hat mit dem, was man vorher kennt, nichts mehr zu tun. Das muss man schon sagen.
Also genau.
Und es ist natürlich schwerer zu spielen. Das heißt, man kann dadurch auch für Abgrenzung sorgen.
Genau.
Also diese ganzen Swing-Musiker hatten wirklich Schwierigkeiten, da zu folgen und wurden auch nicht akzeptiert auf den Jam-Session, wo dann Bebop gespielt wurde.
So, genau.
Es war eine wunderbare Art und Weise, sich von der Dominanz der weißen Swing-Bands auch abzugrenzen.
Genau, aber also ein Bebop-Stück ist eigentlich meistens eine Melodie, die aus zum Beispiel sowas wie.
Ja.
Das ist die Melodie von Ornithology. Das ist eigentlich ein aufgeschriebenes Solo.
Ja.
Und das ist basiert auf dem Stück How High the Moon.
Genau, also das. Das kommt natürlich noch dazu. Wir haben viel mehr Akkorde. Das habe ich eben nicht deutlich machen wollen, weil ich erstmal dachte, schön nah dranbleiben bei dem Beispiel von Take the A-Train. Aber klar, eigentlich sind Stücke im Bebop auch deswegen so schwer zu spielen, weil sie wahnsinnig viele Akkorde haben. Bekannt ist das Beispiel.
Genau.
Ja, und so weiter und so
Donna
weiter.
Donna Lee, genau.
Donna Lee.
In diesem Fall ja. Miles Davis-Komposition, oder?
Ich dachte Charlie Parker, aber es gibt unterschiedliche Aussagen
genau.
dazu, glaube ich.
Genau, ja. Vor allem dieses Thema wird auch nicht ausgesetzt im coolen Bläsersatz, es wird unisono gespielt. Das heißt, Trompete und Saxophon spielen einstimmig diese Melodie.
Ja.
Da ist nichts mit Bläsersatz und Riffs und irgendwas.
Da wird runtergeradert.
Es wird eigentlich geholzt. Es ist eigentlich, was da passiert ist, was wir öfter mal in der Musik erlebt haben, nämlich auf jede Musikströmung folgt immer so eine Art Gegenentwurf. Also so wie, keine Ahnung, so im progressiven Rock der 70er Jahre, wo es ganz lange Gitarrensolos gibt und komplizierte Arrangements, kommt irgendwie Punkrock rein. Wo es wirklich heißt, einfach drei Akkorde, keine Solos, schön schnell Und sowas Ähnliches macht Bebop, ist heute schwer nachzuvollziehen, aber also wie gesagt, da gibt es keine großen Arrangements oder sowas, sondern es wird im Prinzip unisono diese Melodie geheizt, dann wird ganz schnell soliert.
Ja.
Und dann ist auch schon Feierabend.
Ja, und vor allem wird viel, viel komplizierter soliert über viel, viel mehr Akkorde als vorher. Das heißt, genau. Man muss viel mehr denken.
Ja.
Eine große intellektuelle Aufgabe. Da konnte nicht jeder mithalten.
Ja.
Ja, es war eine Revolution natürlich in dem Sinne. War sehr wichtig für Abgrenzung, Stilbildung. Hat eine Mode auch noch mitgeschaffen und so. Und da hatten wir, glaube ich, alles schon mal besprochen.
Hatten wir alles schon mal.
Folgen.
Genau. Aber das ist nämlich völlig richtig. Keiner konnte das spielen. Das ist, natürlich gibt es andere Protagonisten. Bud Paul, Dizzy Gillespie und so. Aber tatsächlich, in diesem Fall ist wirklich eine Person Hauptinitiator, nämlich Charlie Parker. Der kommt nach New York in diese Szene und spielt völlig irre über diese Akkorde. Ja. Es gibt das im Ansatz schon vorher. Es gibt zum Beispiel eine ganz wichtige Aufnahme von Coleman Hawkins, wo er seine Version von Buddy and Soul spielt. Und das Stück besteht eigentlich nur, könnt ihr euch anhören, das besteht eigentlich auch im Prinzip nur aus einem langen Solo, wo auch irgendwie in den Akkorden gespielt wird. Aber was Charlie Parker dann macht, ist auch virtuositätsmäßig völlig irre. Der Spitzname ist ja auch immer Bird, also der Vogel. Und wie ein kleiner Vogel zwitschert er da durch die Akkorde in einer ungeahnten Virtuosität. Und so die ambitionierten Jazzer der Zeit haben das gehört und dachten, krass, das will ich auch. Das hatte man noch nicht gehört. Also das ist heute vielleicht schwer nachzuvollziehen, weil das so in die DNA von Jazz übergegangen ist. Also es ist einfach wirklich hochvirtuos, rhythmisch, von der Komplexität der Linien her.
Ja.
Ja. Gleichzeitig geht damit aber einher auch so eine gewisse Einfältigkeit in der Musik, sage ich mal, frech. Nämlich, wir haben keine großen Bands mehr. Wir haben keine richtigen Arrangements mehr. Wir haben eigentlich nur, alles muss ganz schnell sein. Wir haben keine Melodiosität mehr.
Ja.
Genau. Und so ein Bebop-Stück ist schnell geschrieben. Denn was eigentlich passiert ist, man schreibt einfach eine Melodielinie von einem Solo auf, spielt die unisono und fertig ist die Bebop-Komposition. Und die Akkorde, und die Akkorde sind ja meistens ein Blues, Rhythm Changes, ein Standard, was weiß ich, wie How High the Moon im Fall von Ornithology. Ne? Und fertig aus. Aber das ist jetzt Mitte der 40er Jahre. Also bis auch in die 50er rein, ist erstmal die neue, coole Ästhetik.
Ja, und beeinflusst ja auch dann darauf folgende Stilistiken, wie zum Beispiel den Hardbop.
Genau.
Aber dient dann auch, und da ist es vielleicht der Link zum Cool Jazz, ja als Möglichkeit, sich dem abzuwenden durch modale Ideen, Modal Jazz, aber auch Cool Jazz. Ist ja so eine Art Gegenbewegung, so von wegen, nee, es muss da noch was anderes geben.
Genau, und jetzt kommt nämlich diese Musik der Cool Jazz und die ist ja gleichzeitig so ein bisschen Restauration, aber auch irgendwie vielleicht der Versuch, den Bebop wieder anzureichern mit Prinzipien, die halt vorher nicht ganz schlecht waren. Übrigens interessanterweise auch Charlie Parker, sehr großer Fan von Jimmy Dorsey, sagt er immer wieder. Tommy und Jimmy Dorsey sind Brüder. Ich glaube, Tommy, der Posaunist, hatte eine eigene Big Band und Jimmy Dorsey hat auch viel arrangiert und komponiert. Oder vielleicht hatten die auch beide eine Big Band, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sehr bekannt durch ihre Zusammenarbeit mit Frank Sinatra.
Ja.
Ne? Und Side Fact in der Musikgeschichte, Charlie Parker starb da 1955 im Apartment von der Baroness Panonica, während er eine Fernsehshow guckte, die von Jimmy und Tommy Dorsey moderiert wurde.
Ja.
Bei der er sich im Prinzip angeblich totgelacht hat. Also er hatte dann einen Herzstillstand, aber im Prinzip, ja, ist ein Musiker, den er sehr bewunderte, auch für seinen weichen Sound am Altsaxophon, den Charlie Parker auch hat. Das ist nicht rotzig oder sowas, ne?
Ja.
Sondern es ist ganz butterweich.
So, und jetzt erzähl uns doch nochmal was zur Klangbildung. Also, was ist Cool Jazz klanglich?
Cool Jazz ist die Etablierung wieder von sowas wie einer Weichheit, einer Getragenheit, einer Ruhe, einer Kühle im Jazz, die nicht mehr so hot bzw. hitzig ist, wie das, was der Swing etabliert hat. Denn also der Hot-Player per se ist natürlich Louis Armstrong. Weißt du, wo es knallt? Der Cool Jazz bringt jetzt eine Ästhetik rein, eine weiche, unterkühlte Ästhetik. Cool heißt auch nicht cool im Sinne von, wir sind so cool, jugendsprachlich, sondern cool heißt hier, glaube ich, wirklich kühl.
Ja.
Also weniger Emotionen.
Weniger emotional, ne? Das ist irgendwie auffällig.
Ja.
Obwohl es so ausgeglichen klingt. Also vielleicht als Hörer mag man vielleicht sogar mehr Emotionen verspüren, wenn man es heutzutage hört, eine Chet Baker-Platte oder so. Ist wirkt auf einen ja sehr emotional. Aber trotzdem in der Performance eigentlich unterkühlter, weniger emotional. Birth of the Cool ist, finde ich, irgendwie ein interessantes Album. Also ich finde, nicht jetzt auch nicht super leicht zu hören, aber irgendwie interessant und ja, wegweisend, was das angeht. Miles engagiert, glaube ich, das erste Mal auch so weiße Musiker, was irgendwie untypisch war für ihn zu der Zeit.
Ja, lass uns mal da anfangen. Also genau, vielleicht machen wir jetzt mal diesen Schritt. Wir müssen über Race reden.
Ja.
Also über Hautfarbe, schwarze und weiße im Jazz. Sollen wir das kurz ein bisschen aufbauen, um dann da anzukommen? Miles Davis, also haben wir auch schon, natürlich schon oft drüber gesprochen. Ihr wisst alle ungefähr, wer das ist. Das ist ein Zahnarztsohn aus East St. Louis. East St. Louis ist eine Stadt, die neben St. Louis ist und aber dadurch in einem anderen Bundesstaat, nämlich in Illinois. Das ist ja die Stadt, wo auch Chicago ist.
Der Staat
Illinois, genau. Während St. Louis ist in Missouri, genau, im Nachbarstaat. Genau, und Miles Davis, immer schon sehr interessiert, kommt aus gutem Hause, er hatte gute Trompetenlehrer, gute Ausbildung, ist so eine Art Cowboy eigentlich, ist auf einer Farm aufgewachsen, weil sein Zahnarztvater auch Farmer war.
Ja.
Und kommt dann nach New York, um gleichzeitig an der Juilliard School Musik studieren zu wollen, aber mit dem eigentlichen Ziel, seinen Helden Dizzy Gillespie und Charlie Parker näher zu kommen. Das heißt, Miles Davis spielt in dieser Zeit in der Band von Charlie Parker, weil ich glaube, Dizzy Gillespie in der Zeit schon seine eigene Big Band hat und sowas. Und lernt aber auch Gil Evans kennen. Oder Jill Evans.
Ja, sagen wir doch Gil.
Gil. Gil Evans ist deutlich älter als Miles Davis. Der ist nämlich als ein Kanadier, oft umgezogen aus Toronto, ist Jahrgang 12. Also 14 Jahre älter als Miles Davis.
Und seines Zeichens Arrangeur und
Komponist. Arrangeur und Komponist. Er arrangiert, das ist recht wichtig, für die Band von Claude Thornhill. Claude Thornhill ist auch im Prinzip so eine softe Swing-Band, die allerdings schon in den 40er Jahren mal einen Bebop-Arrangement spielt.
Ja.
Also zum Beispiel spielt die eine Version von Donna Lee. Und dafür besorgt sich Gil Evans auch von Miles Davis die Noten. So. Die beiden treffen sich. Gil Evans hat, ich glaube, in der 52. Straße hat er ein Apartment mit einem Klavier, wo auch immer ganz viele Musiker rumhängen. Alle möglichen Schwarze und Weiße. Gil Evans ist weiß, genau. Das ist also.
Ja.
Und die beiden haben irgendwie ein gemeinsames Interesse an so europäischer Klassik, an Arrangement, unterhalten sich viel über Stravinsky und so ein Kram und kommen dann auf die Idee, wir wollen mal eine Band machen, die so einen soften Big Band Sound hat, aber ein bisschen kleiner ist und eine andere Musik spielt als diese Bebop Musik.
Genau. Und ja, auch europäisch-kompositorische Einflüsse mehr zum Tragen kommen da,
ja, oder?
Miles engagiert weiße Musiker, zum Beispiel Lee Konitz und Gary Mulligan, und erntet Spott und Häme dafür in seiner Peer Group zu der Zeit.
Ja.
Das galt als mega uncool, weil man ja aus dem Bebop kommend eigentlich, ne, der Bebop war eigentlich dazu da, sich denen gegenüber abzugrenzen.
Genau.
Und auf einmal macht Miles da schon wieder sein eigenes Ding. Der dadurch entstandene Cool Jazz ist vielleicht ja auch ein großer Schritt für die Vereinigung von schwarzen und weißen Musikern generell im Jazz und für die gegenseitige Wertschätzung. Dabei fällt aber doch auf, dass die Musik auch nicht sonderlich konfrontativ klingt. Also wie du sagst, weniger emotional so. Also vielleicht ist musikalisch das auch der richtige Weg, um einander zu verstehen, weil es halt nicht so aufreibend ist. So. Also es geht ja um den Ton und den Sound und weniger um so Abgrenzungsmechanismen durch Musik.
Absolut richtig. Miles Davis gründet diese Band mit Gil Evans oder ist Teil dieser Band. Er ist der Solist. Er steht auf dem Cover, glaube ich, ne? Das ist die sogenannte Capitol Band erstmal. Birds of the Cool heißt das Ganze erst Mitte der 50er, als das dann nochmal neu verlegt wird. Die Band macht ihre erste Aufnahme, glaube ich, 1949 oder 48 oder so.
Ja.
Für das Capitol-Label.
Ja.
Jetzt müssen wir, glaube ich, doch mal über Race reden, um klarzumachen, wo wir da stehen. Also, wir haben in den USA Sklaverei von Afrikanern, also dann Afroamerikanern, die aus Afrika in die USA verschleppt werden, um dort in erster Linie auf Tabakplantagen und Baumwollfeldern zu arbeiten in den Südstaaten. Es gibt an irgendeinem Punkt keine Sklaverei mehr in den Nordstaaten, aber in den Südstaaten. Die Südstaaten wollen sich irgendwann abspalten von den Amerikanern. Ein Streitpunkt ist die Sklaverei. Deswegen kommt es zum amerikanischen Bürgerkrieg. 1861 bis 65, glaube ich. Die Nordstaaten gewinnen diesen Krieg. Die USA bleiben geeinigt quasi. Also trennen sich nicht in zwei Staaten oder Staatsgebilde. Dadurch, dass aber die Nordstaaten jetzt im Süden nicht dafür sorgen, dass diese neuen Freiheitsrechte für die Schwarzen durchgesetzt werden, kommt es relativ schnell zu so einer Art Restauration. Also der Bürgerkrieg ist vorbei. ein paar Jahre später arbeiten aber quasi die schwarzen Amerikaner im Süden wieder unter widrigsten Bedingungen auf den weißen Plantagen. Es hat sich eigentlich dann nicht so viel getan. Das Ganze wird dann zementiert mit den sogenannten Jim Crow-Gesetzen, glaube ich, so in den 1890ern. Ja. Das sind Gesetze, die in den Südstaaten installiert werden. Das nennt sich dann Equal but Separated. Also man ist zwar gleich von den Bürgerrechten auf dem Papier, aber separiert. Das heißt, man sitzt im Bus hinten, man geht auf eigene Schulen, hat eigene Ärzte. Und die sind natürlich, kann man sich vorstellen, deutlich schlechter als die für die Weißen. Gleichzeitig sind die Südstaaten, dadurch, dass da so viele Leute mit dieser Middle Passage aus Afrika angekommen sind, ist dort der Anteil der Afroamerikaner, der schwarzen Amerikaner, deutlich höher als in den Nordstaaten. Oder auch im Westen, also im Südwesten. Das heißt, es gibt eine ethnische Segregation. Jetzt entwickelt sich der erste Jazz. Und es ist im Prinzip nicht angesagt, auch vom Gesetz her, dass Schwarze und Weiße zusammen Musik machen.
Ja.
Ja. Das heißt, die ersten Jazz-Ensembles, die es gibt, haben wir auch drüber gesprochen, Original Dixieland Jazz Band, ist eine rein weiße Band. Die Band von Kid Ory, die Gruppen von Louis Armstrong, sind rein schwarze Bands.
Ja.
Die ziehen jetzt, mit dem Aufkommen der Industrie im Norden, ziehen die alle nach Chicago, nach Pittsburgh, nach New York, in die Nordstaaten. Dort gibt es erstmal keine Jim Crow Laws. Trotzdem gibt es dort in den USA, und das ändert sich wirklich massiv erst in den 60er Jahren, gibt es immer noch einen immanenten Rassismus. Das heißt, es ist irgendwie nicht gesetzlich verboten, als, was weiß ich, Schwarzer in weißen Räumen zu sein oder sowas in New York des Anfang des 20. Jahrhunderts. Das wird aber indirekt trotzdem durchgesetzt.
Doch, es gibt Clubs, die...
Genau.
Die das halt einfach so verbieten,
genau.
Wie zum Beispiel den Cotton Club, wo auf der Bühne bitte Schwarze spielen sollen und genau. Den Weißen näher bringen sollen, wie der Sound von Schwarzen zu verstehen ist. Da hat Duke Ellington dann extra Musik für geschrieben, die etwas klischeehaft darstellen soll, wie der Dschungel
genau,
klingt.
Genau, ja, genau, Jungle Music.
Genau.
Caravan.
Und es gibt natürlich auch, also diese Segregation, die da stattgefunden hat, obwohl sie nicht von oben verordnet war, es gab auch Ausnahmen irgendwie bei Benny Goodman und Teddy Wilson.
Ja, da kommen wir hin, genau.
Das gab's mal so, aber genau.
Im Großen und Ganzen ja, ist also das funktioniert subtiler. Das funktioniert im Prinzip so, wenn ich schwarz bin und gern eine Wohnung mieten möchte,
ja. Dann
wird dir die wahrscheinlich nur in bestimmten Stadtteilen vermietet. Zum Beispiel in Harlem. Wenn ich einen Kredit bei der Bank möchte, wird der dir möglicherweise nicht bewilligt. Ein Clubbesitzer kann von seinem Hausrecht Gebrauch machen und kann sagen, du kommst hier nicht rein. Also de facto gibt es eine Segregation einfach durch andere Umstände. Die Schwarzen leben in einem bestimmten Gebiet, gehen auf bestimmte Schulen, die sind schlechter finanziert. Also es gibt quasi auch eine Rassentrennung in den Nordstaaten, die auch dazu führt, dass die ersten Gruppen des Swing und dann im Swing auch diese Big Bands sind eigentlich entweder weiß oder schwarz.
Ja.
Also das ist wichtig zu verstehen. Also die wichtigen schwarzen Big Bands ist natürlich die Big Band von Fletcher Henderson. Die Big Band von Duke Ellington. Später ein Count Basie, Chick Webb. Diese Bands, die Schwarzmeister, sind auch die Bands, die heute, wo man eher sagen würde, das sind die innovativen Bands, die so diesen individuellen Sound geprägt haben. Auf der anderen Seite gibt es deutlich erfolgreicher, für natürlich auch das deutlich größere weiße Publikum, gibt es weiße Big Bands. Benny Goodman, Archie Chapp, die Dorseys, Glenn Miller, super erfolgreich. Chattanooga Choo Choo kennen wir ja alle als Sonderzug nach Pankow in der Version von Udo Lindenberg. Diese weißen Bands sind aber von Anfang an in ihrem Sound einheitlicher, glatter, sauberer. Mehr Musiker haben klassische Ausbildung. Und zum Beispiel auch ganz wichtig, jemand wie Paul Whiteman, der erste King of Swing, wie er dann hieß in der Presse, flirtet von Anfang an zum Beispiel mit klassischer Musik. Der Arrangeur der Paul Whiteman Band ist zum Beispiel auch derjenige, der die Rhapsody in Blue von dem weißen Komponisten George Gershwin, genau.
Ja.
Genau. Jakob Gershowitz, auch ein europäischer Jude, dann emigriert, oder die Eltern, der das arrangiert von der Paul Whiteman Band. Und es gibt immer schon, ja, es gibt da ganz klar schon soundliche Abgrenzung. So, jetzt ist so ein bisschen die Frage, diese Gesellschaft ist rassistisch. Sicherlich sind auch Musiker rassistisch. Aber die sind wahrscheinlich, muss man das so sagen, im Kontext der Zeit, sind die weißen Musiker oft große Bewunderer der schwarzen Bands. Also zum Beispiel ist es auch so, dass Don Redman, das ist der Onkel von Dewey Redman und der Großonkel von Joshua Redman ist der Arrangeur der Fletcher Henderson Band zum Beispiel. Und Benny Goodman besorgt sich dann Arrangements von der Fletcher Henderson Band und spielt die. Also die weißen Bands haben auch die Arrangements der Schwarzen gespielt und es gibt da absolut gegenseitige Wertschätzung und es gibt auch in den 20ern, auch wenn nicht unbedingt live, es gibt natürlich integrated, heißt das dann in der Literatur, also Sessions von Schwarzen und Weißen zusammen. Es gibt Plattenaufnahmen, wo zusammengespielt wird und das ändert sich eigentlich erst so ein bisschen in den 30er Jahren, Mitte der 30er Jahre, weil da ist ganz wichtig, dass zum Beispiel Benny Goodman, auch ein europäischer jüdischer Migrant, Klarinettist, dass der in seiner, nicht in seiner Big Band, aber eine Combo gründet mit Teddy Wilson, schwarzer Pianist, dann später Lionel Hampton mit dabei, Charlie Christian, schwarzer Gitarrist. Und so kommt es dazu, dass Schwarze und Weiße dann doch zusammen spielen. Mhm. Und gegen Ende der 30er lockert sich das auf. Trotzdem, um jetzt meinen Bogen zu machen, wieso die Leute angepisst sind von Miles Davis, weil er mit Weißen spielt, ist, die ökonomische Lage ist für Weiße deutlich besser als für Schwarze. Die Big Bands, die dicht machen in den 40ern, sind die schwarzen Big Bands, die kein Geld mehr verdienen. Also während die Dorsey Big Band und Glenn Miller, während die natürlich weiter auf Tour sind und Platten veröffentlichen und so, haben die Schwarzen es ökonomisch super schwer. Auch der Bebop ist zu verstehen als eine Gegenreaktion auf diesen wirtschaftlichen Abstieg. Weil die Beboper quasi sagen, hey, wir haben keine Gigs, die Weißen haben ihre Jobs, dann spielen wir halt die Musik, auf die wir Bock haben, nämlich Bebop. So. Und wenn jetzt Miles Davis mit den Weißen zusammenspielt, ist völlig klar, dass aus seiner Szene, der Bebop-Szene, in der er war, in der Zeit, dass sie sagen, ey, wieso kriegt jetzt Lee Konitz den Gig und nicht ich?
Ja.
Da wollte ich nur einmal kurz im Schnelldurchlauf hin, sorry.
Ja, sehr gut. Und ich würde sagen, wir knüpfen da auch nochmal dran an. Wir müssen jetzt zum Schluss kommen.
Ja.
Weil es ja, obwohl es diese Annäherung dann ja gab mit Birth of the Cool, das selber kein kommerziell erfolgreiches Album gewesen ist, dann durch den Umzug des Cool Jazz nach L.A. ja eigentlich schon wieder so eine Aufteilung stattfindet. Ja. Denn die großen Vertreter des Cool Jazz sind dann wieder weiß in den darauffolgenden Jahren. Und wie es dazu kommt, würde ich sagen, besprechen wir dann in der nächsten Folge.
Genau, weil so ein bisschen das, was so in dieser einfachen Jazz-Geschichtsschreibung immer gesagt wird, Bebop und Hardbop, schwarz, Cool Jazz, weiß.
Ja,
genau. Und dem nähern wir uns nächstes Mal.
Dem nähern wir uns mal, genau. Ganz so einfach ist das immer leider alles nicht.
Nee.
Alles klar, dann würde ich sagen, ciao mit V, oder?
Ja, ciao mit V. Also mit,
bis zum nächsten Mal.
Mit richtig cool geswingten Cool Jazz-Achteln. Genau. Und auch der Teaser hat Chet Baker den Jazzgesang ruiniert.
Oh, scheiße, verspielt.
Genau. Da sprechen wir nächstes Mal drüber. Also,
macht's gut.
Bye, bye.
Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.